und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanziell, dem neuen Finanzpodcast für Frauen, die aktiv ihr Vermögen aufbauen wollen, auch mit kleinem Gehalt. Mein Name ist Anissa Brinkhoff und ich bin Host dieses Podcasts. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Inflation und versorgen euch mit allen wichtigen Hintergrundinfos und Zahlen. Finanzexpertin Jessica Schwarzer wird uns im Interview die Börsensituation einordnen und verraten, wie sie gerade investiert. Und natürlich bekommen wir mit der Audiokolumne von den Finanziell-Chefredakteurinnen Daniela und Astrid wieder zwei Finanzeinblicke aus dem echten Leben, in denen die beiden ehrlich und subjektiv ihren Umgang und ihre Einschätzungen zu der Inflationslage schildern. Und am Ende gibt's unsere Top-Tipps und Adressen, wie ihr euch noch tiefgreifender informieren könnt. Also eine geballte Ladung Wissen wartet auf uns. Los geht's! Unser Partner in dieser Folge ist Vanguard Invest. Bei Vanguard bist du Teil einer globalen Community von über 30 Millionen AnlegerInnen, die mit langfristiger Geldanlage ihre Ziele und Träume verfolgen. Egal, ob du für dein Eigenheim, das Studium deiner Kinder oder einen komfortablen Ruhestand ganz nach deinen Vorstellungen zurücklegst. Vanguard unterstützt bereits seit 1975 Menschen wie dich dabei, finanzielle Ziele zu erreichen. Wie das geht? Mit kostengünstigen und unkomplizierten Anlagelösungen. Unter www.vanguard-invest.de erfährst du mehr dazu. Wir haben die Inflation unterschätzt. Das sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei einer Online-Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums Davos Ende Januar 2022. Ehrlich gesagt, so geht's mir auch. Langsam sind nicht nur gefühlt die Preise für alles gestiegen, sondern es nimmt solche Ausmaße an, dass ich wirklich jeden Anstieg aktiv registriere. Beim Einkaufen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt an meine Energiekostenrechnung für den Winter denke, wird mir wirklich mulmig, weil ich noch gar nicht ganz genau weiß, was da auf mich zukommt und wie ich das finanzieren soll. Aber was bedeutet eigentlich nochmal Inflation? Mit diesem Begriff wird die Geldentwertung beschrieben. Also für die gleiche Summe Geld bekomme ich immer weniger Produkt. Im Juli 2022 liegt die Inflationsrate in Deutschland bei 7,5%. Das heißt, diesen Monat sind die Preise 7,5% höher als im Vergleichsmonat Juli 2021. 7,5%, ich finde, das ist krass viel. Und wenn man jetzt sagt, man möchte auch noch Vermögensaufbau betreiben und will dagegen aninvestieren, braucht man ein paar gute Ideen und auch einen ganz schön langen Atem. Ich habe uns mal ein paar aktuelle Zahlen recherchiert beim Statistischen Bundesamt. Im Jahr 2021 stieg die Inflationsrate in Deutschland schon auf 3,1% und damit so stark wie zuletzt vor 30 Jahren. Das bedeutet, viele von uns haben so eine Situation vielleicht noch nie bewusst erlebt. Und das, finde ich, beschreibt auch, warum sich das für uns alle vielleicht so komisch anfühlt und auch so unsicher, was wir gerade erleben. Und jetzt für das Jahr 2022 werden nun neue Rekordwerte für die Inflation hervorgesagt von 6% und momentan hört man sogar von 10%. Es droht jetzt nämlich auch noch die Gefahr einer Stagflation. Stagflation ist ein Kurzwort aus Stagnation und Inflation und beschreibt eine Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Wirtschaft nicht wächst und gleichzeitig Inflation und Unterbeschäftigung herrscht. Wir haben in Deutschland zwar einen totalen Fachkräftemangel, aber in einigen Branchen herrscht jetzt schon Hiring Freeze, weil einfach nicht noch höhere Personalkosten verursacht werden wollen. Nochmal zurück zur Inflation und zum Statistischen Bundesamt. Das berechnet die Inflationsrate nämlich, indem es 650 typische Güter und Dienstleistungen der Deutschen in einen Warenkorb packt, in einen digitalen. Jeden Monat wird ermittelt, wie viel diese Güter im Warenkorb kosten. Und es lässt sich ganz spannend sehen, wie sich diese Preise über die Zeiten verändern. Die Inflationsrate gibt die Veränderung der Preise im Warenkorb zum gleichen Monat im Vorjahr an. Ich meinte ja gerade schon, im Juli liegt die Inflationsrate bei 7,5%. Damit ist sie wieder ein kleines bisschen gesunken tatsächlich. Im Juni 2022 lag sie bei 7,6% und im Mai, also vor 2 Monaten, bei 7,9%. Hauptursache laut Statistischem Bundesamt für die Inflation sind weiterhin die Preiserhöhungen bei den Energieprodukten. Die Preise für die Energieprodukte lagen im Juli 2020 bei 35,5% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist so irre. Und ein zweiter Treiber sind die Nahrungsmittelpreise. Die erhöhten sich zum Vergleichsmonat im letzten Jahr, also im Juli 2021, um 14,8%. Das ist auch einfach irre viel. Aber Inflation trifft natürlich wieder mal alle nicht gleich. Wer schon ein neues E-Auto hat, dem sind die Benzinpreise vielleicht egal. Und wer gar kein Auto besitzt, so wie ich zum Beispiel, der auch. Wer mit einem Verbraucher gerade zur Arbeit pendelt, wird mit richtig hohen Ausgaben in den nächsten Jahren konfrontiert werden. Und AltbaubewohnerInnen dürfen wahrscheinlich bald ordentlich heizen, während glückliche NeubaubewohnerInnen etwas besser sparen dürften. Wenn ihr mal ausrechnen wollt, wie es euch trifft, dann empfehle ich euch den Inflationsrechner vom Statistischen Bundesamt. Der Link ist in den Shownotes. Da könnt ihr mal ganz gut schauen, welche Produkte ihr so konsumiert und wie die steigen. Das Beispiel kennt man ja momentan immer so von der Butter. Der Butterpreis ist total krass gestiegen. Ich glaube, Karotten sind günstiger geworden oder so. Kann man auf jeden Fall ganz gut planen und vielleicht auch mal rausfinden, was in dem eigenen Warenkorb eigentlich die Preistreiber sind. Die Inflation treibt aber nicht nur die Preise in die Höhe, sondern jetzt mussten auch die Notenbanken reagieren. Die Zinsen auf Geld steigen. Neues Geld wird teurer. Das betrifft Staaten, die Schulden machen wollen, aber auch uns alle, die Schulden machen wollen. Bei uns im Euroraum gibt es die Europäische Zentralbank, die EZB, mit Chefin Christine Lagarde an der Spitze. Aber was machen eigentlich diese Notenbanken? Die größte Aufgabe aller Notenbanken ist die Geldwertstabilität. Und das ist dann natürlich auch die Aufgabe von unserer EZB. Dafür kann sie den Leitzins senken oder erhöhen. Unter Leitzins versteht man die von der zuständigen Zentralbank festgelegten Zinssätze, zu denen sich Geschäftsbanken bei einer Zentral- oder Notenbank Geld beschaffen oder anlegen können. Zinssenkungen wirken tendenziell wachstumsfördernd und preissteigernd, denn Kredite für Investitionen werden günstiger. Zinserhöhungen wirken sich eher hemmend auf das Wirtschaftswachstum und den Preisanstieg aus. Kredite für Investitionen werden teurer. Das Bundesfinanzministerium schreibt dazu aber noch, Zinsänderungen wirken mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr auf Wirtschaftswachstum und Inflation. Also schnelle Reaktionen scheinen hier gar nicht möglich. Das heißt, alles, was die EZB gerade unternimmt, wird sich gar nicht so schnell positiv für uns auswirken. Im Juli ist jetzt gerade mal der Leitzins nach 11 Jahren mal wieder angehoben worden, um 0,5%. Allerdings kritisieren viele Expertinnen, dass diese Erhöhung zu spät kommen und nicht wirklich etwas bringe, meinte ich ja gerade schon. Und genau über diese Entwicklung und die Situation an der Börse und die Situation für uns Privatanlegerinnen spreche ich im Interview mit Jessica Schwarzer, die wirklich ein paar gute Tipps und auch Prognosen für uns hat. Hi Jessica, herzlich willkommen im Podcast. Lass uns doch mal mit der ganz großen, übergeordneten Frage starten. Wieso hat die EZB die Inflation so sehr unterschätzt? Wie kann sowas passieren?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die haben sich auch viele gestellt. Ich glaube, man muss das so ein bisschen in zwei Phasen einteilen. Wir haben im vergangenen Jahr, also 2021, natürlich schon steigende Inflation gesehen. Und da war das aber so eine Art Corona-Nachholeffekt. Wir haben ja diese vielen Lockdowns gehabt, die gestörten Lieferketten. Es wurde dann, als alles wieder ins Laufen kam, jede Menge nachgefragt. Alle wollten ihr Geld ausgeben, aber es war eben nicht genug Angebot da. Und das hat natürlich die Preise steigen lassen. Das hat auch natürlich die Preise für Rohstoffe und so da auch schon steigen lassen. Also das war eher so diese Nummer, dass wir eben so eine hohe Nachfrage hatten. Und da hieß es dann eben von vielen Notenbanken auf der Welt, nicht nur von der EZB, das ist vorübergehend. Das ist eben dieser Corona-Nachholeffekt. Die wird schon wieder sinken, die Inflation. Es gab auch warnende Stimmen, aber das war erstmal so die Gemengelage. Und dann kam natürlich der Übergriff Russlands auf die Ukraine. Und damit hat man nochmal ganz neue, ganz andere Probleme. Und jetzt galoppiert die Inflation. Und daraufhin haben ja jetzt auch alle Notenbanken wirklich reagiert. Wir haben diese extrem hohen Energiepreise. Wir haben ja immer noch gestörte Lieferketten. Also dieses Angebotsproblem haben wir ja immer noch an vielen Stellen. Glück für die Arbeitnehmer, wenn natürlich die Löhne steigen, aber dann könnte natürlich auch noch so eine Lohnpreisspirale in Gang geraten, dann wird es noch schlimmer. Ja, jetzt steuert die EZB gegen mit sportlichen Zinsschritten, die Fed in den USA ja auch, die ist uns ja sogar schon einen ganzen Schritt voraus. Und diese steigenden Zinsen sollen jetzt eben die Inflation eindämmen, weil wenn wir uns nicht mehr so viel leisten können, weil das in Anführungsstrichen Geld so teuer ist, sinkt hoffentlich dann die Nachfrage. So die Idee.
Okay, das klingt aber auch doch so, als wüsste einfach niemand so richtig, wie es gerade weitergehe. Und es wäre es eine Vermutung, ein Bauchgefühl und auch ein bisschen Hoffen bei diesen Entscheidungen einfach, die da die Grundlage sind.
Naja, es gibt natürlich schon irgendwie so das Lehrbuch, was eben sagt, steigende Zinsen helfen nicht sofort, aber mittelfristig gegen Inflation. Wir haben natürlich einfach dieses Problem mit dem Ukraine-Krieg. Wir haben das Energieproblem in Deutschland ja noch viel stärker als in den USA. Die sind ja deutlich unabhängiger. Das ist natürlich wirklich schwer zu sagen, wie dieser Krieg ausgeht, wann er endet, wann sich da das ein oder andere wieder normalisiert. schwer zu sagen, da hat keiner die Glaskugel und deswegen ist es natürlich ein Stück weit Stochern im Nebel.
Mhm.
Die Prognosen sind auch nicht so dolle. Also der Bundesbankpräsident Nagel hat eine Inflation von 10% und mehr für Deutschland für Herbst-Winter prognostiziert. Das ist ganz schön sportlich. Großbritannien, die leiden ja auch noch unter dem Brexit, da sind die Prognosen bis zu 18%. Das ist wirklich heftig. Und mal schauen, wann diese Inflation wieder runterkommt und wie weit. Und da gibt es auch ziemlich kritische Stimmen, die zwar sagen, das wird sich nächstes Jahr ein Stück entspannen, das Ganze, aber wir werden nicht auf Inflationszahlen von 2% oder weniger zurückfallen, sondern vielleicht erstmal bei 4-5% bleiben. Und wie man das dann noch schafft, dass man dann wieder zu den Zielen der Notenbanken kommt, mal abwarten.
Das ist so komplex. Lass uns doch noch mal so ein bisschen auf das Thema Inflation eingehen. Ich habe gelesen, dass sie in den letzten Jahren als zu niedrig eingestuft galt. Was bedeutet das und was ist denn eigentlich eine gute Inflation? Also zu was wollen wir denn eigentlich zurück und warum?
Also die EZB, daran kann man es vielleicht festmachen, hat ein Ziel von um die 2% Inflation. Wir sind vor der Corona-Krise, glaube ich, bei 1,5 ungefähr gewesen, 1,4 irgendwas in dem Dreh. Also nicht ganz bei 2. Nun ist es bei uns ja immer die Eurozone. Deutschland war dann noch ein bisschen niedriger, andere Länder ein bisschen höher, aber wir haben diese 2% in der Eurozone nicht geschafft. Ähnlich sah es auch in den USA aus. Die haben ein ähnliches Inflationsziel. Und das nennt man so für eine stabile Wirtschaft, für eine wachsende Wirtschaft mit gesundem Wachstum eben, einem gesunden Arbeitsmarkt. Da ist eben die Theorie, dass da 2% erstrebenswert als Inflation sind und dass dann alles im Lot ist. Weniger sollte es nicht sein, also sehr viel weniger und sehr viel mehr bitte auch nicht, wie wir gerade erleben.
Okay, in diesem Podcast sprechen wir über Vermögensaufbau und jetzt, wenn ich jetzt sowas höre wie im Winter vielleicht 10% Inflation, dann frage ich mich, wie gehen diese Themen Vermögensaufbau in einer Inflation, während einer Inflation überhaupt zusammen? Wie kann man sich das vorstellen, dass man das noch schafft?
Also es wird schwieriger. Da gab es ja auch schon viele prominente Stimmen, auch den Sparkassenpräsidenten. Die Menschen können weniger sparen, das ist leider so. Das wird in den nächsten Monaten auch so bleiben. Man kann natürlich auch ein bisschen am Luxus sparen, vielleicht an der Reise sparen, vielleicht ja eben weniger heizen. Da gibt es ja auch ganz tolle Tipps im Augenblick. Und ich habe auch eine jüngste Umfrage gesehen, dass die Deutschen eher am Reisen als an der Geldanlage sparen, an der Vorsorge. Da bin ich auch sehr glücklich. Aber wir werden alle sparen müssen.
Ja, das ist schon eine harte Ansage, finde ich. Und viele von uns erleben ja gerade diese Phase auch das allererste Mal. Also wir kennen es gar nicht, dass es Inflation gibt, dass wir vor solchen Situationen stehen. Mhm. Wie du schon meintest, VerbraucherInnen-Schützer warnen ja auch eigentlich wirklich dafür, dass Menschen das Geld ausgehen könnte in den nächsten Monaten bei so hohen Lebensmittel- und Energiepreisen. Wie du schon meintest, also wenn ich jetzt vielleicht wirklich eine Sparrate, Investition oder Schuldzurückzahlung stoppen muss, wie gehe ich denn vor? Also bei was kürze ich meine Ausgaben? Bei was kürze ich als Ehestin? Was sollte ich auf jeden Fall weitermachen?
Also ich würde auf jeden Fall versuchen, immer Schulden zurückzuzahlen. Ich würde versuchen, meine Altersvorsorge, meinen Vermögensaufbau weiter zu besparen, soweit möglich. Ich hoffe, dass alle einen Notgroschen aufgebaut haben. Das haben wir ja auch schon an der Stelle diskutiert, wie wichtig das ist. Also 3 bis 6 Monatsgehälter, so ein Puffer, Reserve. Den werden wir alle brauchen, weil wir werden fürchterliche Nebenkostenabrechnungen bekommen. Im Augenblick trudeln die fürs vergangene Jahr ein. Das ist aber ja noch ein Jahr mit ein bisschen steigenden Energiepreisen. Also ein bisschen auch nicht, 20-30%. Aber im Vergleich zu dem, was seit dem Ausbruch des Krieges passiert ist, ja gar nicht zu vergleichen. Sparen kann man ganz sicher ein bisschen an so Freizeitaktivitäten, Reisen, die ich gerade schon genannt habe, vielleicht doch mal das Auto stehen lassen und das Fahrrad nehmen. Also ich glaube, wenn man ein bisschen nachdenkt, vielleicht auch mal ein bisschen Haushaltsbuch führt, versucht nicht mehr so viel Nahrungsmittel wegzuwerfen. Ich meine, ich glaube, jeder hat da so sein Thema, wo er sich schnell erwischt, wo man viel Geld zum Fenster rausschmeißt im Zweifel. Also wir müssen dann einfach irgendwie alle so ein bisschen, das hört sich mal so blöd an, den Gürtel enger schnallen, aber so ist es eben. Ne? Da muss man sich halt mal ein bisschen zusammenreißen an ein paar Stellen. Die Deutschen haben eine durchschnittliche Sparquote von 10%. Da sind natürlich Leute dabei, die sparen 30% und andere, die sparen gar nichts. Das ist halt so. Also ich denke, diese Sparquote wird ein ganzes Stück zurückkommen. Aber so Phasen gibt's halt manchmal. Ich kann nur jedem empfehlen, ein bisschen Haushaltsbuch zu führen und mal zu schauen, wo das Geld dann so hin verschwindet.
Ja, auf jeden Fall. Das ist immer eine gute Idee. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Inflation eher ein bisschen bleibt und nicht verschwindet in den nächsten Jahren, welche Investitionen lohnen sich denn langfristig, wenn man zum Beispiel Geld auf dem Konto liegen hat, wenn man sagt, ich möchte aber trotzdem starten, ich möchte trotzdem investieren, ich habe noch was übrig. In welche Richtung sollten wir denken?
Also ich bin ja ein sehr großer Aktienfan. Ich bin ja leidenschaftliche Börsianerin, Aktionärin. Ja. Und Aktien sind in jeder Lebenslage und in jeder Wirtschaftslage eine gute Empfehlung, wenn man ganz wichtig langfristig denkt. Und bei langfristigem Vermögensaufbau reden wir halt von 10 und mehr Jahren. Das heißt, ich kann auch jetzt noch meinen Fonds- und ETF-Sparplan abschließen und oder weiterlaufen lassen und laufen lassen auf jeden Fall. Wir haben ja das Problem, dass wir schon seit Jahren bei allen Sparanlagen kaum noch Zinsen bekommen. Jetzt steigen zwar die Leitzinsen der EZB, aber bis das bei Sparern ankommt, das wird noch dauern. Und es wird, glaube ich, auch nicht viel ankommen. Das heißt, dass wir seit Jahren negative Realrenditen haben. Sprich, die erwartete Rendite bei meiner Geldanlage minus Inflation ist die Realrendite. Und wenn ich einen Prozent Zinsen irgendwo bekommen habe, ich wüsste gar nicht wo in den vergangenen Jahren, aber gut, und ich habe 3 oder 4% Inflation, dann habe ich halt entsprechend eine negative Rendite. Im Moment haben wir sogar 8-9% Inflation, demnächst, wenn wir Pech haben, 10. Da können natürlich auch Aktien nicht ganz gegenhalten, aber sie können den Schaden auf jeden Fall minimieren, weil man da ja bei breiter Risikostreuung und eben diesem langfristigen Anlegen von 6-8% ausgehen kann. Es gibt gute Jahre, es gibt schlechte Jahre, aber im Schnitt ist das so. Und da können wir zumindest einen Teil dieses Kaufkraftverlusts durch die Inflation wettmachen. Und wenn die Inflation dann irgendwann wieder auf 4 oder 3% fällt, sind wir auch wieder im Plus.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt an meine Investitionen, so Fonds und ETFs denke, die für meine Altersvorsorge gedacht sind, da will ich frühestens in 30 Jahren ran. Da würdest du wahrscheinlich auch sagen, solche Investitionen gehen wir gar nicht ran. Das lassen wir einfach so, da investieren wir weiter.
Genau, einfach laufen lassen. Vielleicht in schwächeren Börsenphasen. Es kann ja sein, dass es nochmal ordentlich ruckelt im Herbst, weil wir eben all diese Probleme ja immer noch haben. Dann am besten gar nicht hingucken und Augen zu und durch. Ja. Manchmal gar kein schlechter Tipp an der Börse.
Ja, das stimmt. Viele von uns stehen aber vielleicht auch gerade vor einer Situation, wo sie einen Kredit aufnehmen wollen für gute Schulden, wie halt zum Beispiel einen Immobilienkauf und so. Ist das eine Situation, in der du empfehlen würdest, dass man das noch machen sollte? Sollte man jetzt einen Kredit aufnehmen? Sollte man lieber abwarten? Welche Argumente gibt es sozusagen für beide Seiten?
Also die Kreditzinsen sind schon deutlich gestiegen, sogar sehr deutlich. Das muss man wissen. Es gilt für Baugeld ebenso wie für andere Konsumentenkredite. Es ist teurer geworden, sich Geld zu leihen. Das soll ja auch so sein, damit eben die Nachfrage ein bisschen nachlässt. Und Immobilienpreise sind immer noch sehr, sehr hoch. Das muss jeder mit sehr spitzer Feder für sich selber rechnen, ob sich das noch lohnt und ob man sich das leisten kann und will. Grundsätzlich sind Immobilien eine gute Geldanlage, die vermietete mehr als die selbstgenutzte, weil man eben einfach viel mehr Kosten von der Steuer absetzen kann. Aber trotzdem gehört es ja für viele Menschen zum Vermögensaufbau dazu. Nur muss man eben schon genau hinschauen, lohnt sich das Objekt zu den Kosten, die ich dann auf einmal habe? Banken sind auch sehr viel restriktiver geworden bei der Kreditvergabe. Also es wird mehr Eigenkapital auch mittlerweile gefordert als noch vor ein paar Jahren. Und man muss sich das eben genau anschauen, ob man sich das wirklich leisten kann und will.
Ja, definitiv.
Aber pauschal kann man nicht sagen, dass das jetzt keine gute Anlageklasse mehr ist, um Gottes Willen.
Ja. Jetzt musst du natürlich noch ein bisschen was von dir verraten, sozusagen von deinem Anlegerinnenverhalten. Hast du gerade was verändert? Hast du Assets dazugekauft oder verkauft? Wie verhältst du dich gerade und welche Gedanken machst du dir vielleicht gerade auch?
Also meine Sparpläne, ich habe mehrere ETF-Sparpläne, die laufen fröhlich vor sich hin. Und ich habe in der Tat vor einigen Wochen, also mitten in den Turbulenzen des ersten Halbjahres, habe ich nachgekauft. Weil ich eine ganz klare Regel für mich habe, wenn es an den Märkten so 20% Pi mal Daumen runter geht oder noch mehr, dann kaufe ich nach, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist. Also ich räume nicht mein Notgroschenkonto leer, um Gottes Willen. Ich habe ein Depot, 80% Aktien, 20% Anleihen. Ich setze da das chancenorientierte Depot aus meinem Buch Einfach erfolgreich anlegen um. Und da gehört eben dazu einmal dieses Nachkaufen und dann eben einmal im Jahr ein Rebalancing, also auch über Nachkaufen, wenn möglich. Das heißt, ich schaue, habe ich denn immer noch 80% Aktien und 20% Anleihen oder hat sich das verschoben? Kann es ja erstens durch Kursentwicklungen tun und natürlich auch durch meine ETF-Sparpläne. Wenn ich da ständig in einige der ETFs nachkaufe, verschiebt sich das. Und das versuche ich eben dann durch Nachkäufe zu machen. Und nichts anderes habe ich jetzt im Sommer eben auch gemacht, indem ich geschaut habe, was hat denn diese Korrektur, diese heftige, gemacht mit meinem Depot? muss ich da nachkaufen oder nicht? Oder was müsste ich nachkaufen? Und das habe ich dann beherzt getan. Also ich bin da eigentlich immer aktiv über meine ETF-Sparpläne. Einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr normalerweise das Rebalancing. Und wenn es mal stärker runtergeht, dann lege ich auch nochmal nach. Es ist auch langfristig gedacht. Das ist auch für meine Rente. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Nicht ganz so viele wie du, aber ich kann das halt auch ja, sportlich und entspannt sehen.
Okay, das klingt gut. Danke dir für deinen Einblick in dein privates Depot und auch für deine Expertise mal wieder. Danke für das Interview, Jessica.
Gerne, danke, Anissa.
Kurze Anmerkung, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Bitte informiert euch immer bei verschiedenen Quellen, bevor ihr Investmententscheidungen trefft. Der beste Hebel für steigende Preise ist für uns meistens das Gehalt. Im Jahr 2021 stiegen die Bruttolöhne in Deutschland um durchschnittlich 3,8%. Die Inflation lag bei 3,1%, also hat sie die Lohnerhöhung fast komplett aufgefressen. Passenderweise liegt auch hier drin wieder die Gefahr einer Inflationsantreibung. Das Ganze nennt sich Lohnpreisspirale. Jessica Schwarzer hat das gerade schon kurz angesprochen. Lohnpreisspirale bedeutet, Gewerkschaften und Arbeitnehmer fordern höhere Löhne. Dafür können wieder höhere Preise von Produkten genommen werden und zack, schraubt sich die Spirale hoch. In diesem Jahr wird ja zum Beispiel der Mindestlohn schon angehoben. Auch wenn das längst überfällig war, spielt auch das mit rein. Für mich ist es aber auch der logischste Schritt. Wenn weniger Geld übrig bleibt, muss ich mehr Lohn fordern. Sei denn, die Bundesregierung greift wie damals zu Beginn der Corona-Pandemie zu solchen Schritten, dass die Mehrwertsteuer ausgesetzt wird. Dann werden natürlich alle Preise wieder günstiger und wir müssen auch nicht mehr Lohn verhandeln. Es wird aber Zeit, dass wir jetzt mal über den individuellen Umgang mit der Inflation sprechen und ein paar Beispiele bekommen. Liebe Astrid, liebe Daniela, wie geht ihr um mit der Inflation? Die beiden sind Finanziell-Chefredakteurin und so sehr wie die beiden für das Thema Frauen und Finanzen brennen, genauso unterschiedlich gehen sie mit Finanzsituationen um. Die beste Voraussetzung, um zwei unterschiedliche Meinungen und Lösungen für den Alltag geliefert zu bekommen. Ich würde heute gerne von euch beiden wissen, wie geht es euch mit dem Thema Inflation, emotional wie finanziell? Wie geht ihr mit der Situation im Alltag um, mit den steigenden Preisen? Habt ihr schon Finanzentscheidungen getroffen? Habt ihr Investments gestoppt? Was macht ihr gerade so?
Hi, ich bin Astrid. Die aktuell hohe Inflation, die verunsichert mich jetzt nicht, aber sie gibt mir schon zu denken. Ich überlege mir oft, wie sich die Situation wohl weiterentwickeln wird und auch wie man sich da gut positioniert. Denn klar, die hohen Preise, die spüren auch wir. Zum Beispiel im Supermarkt, dort wird vieles teurer, aber vielmehr noch beim Thema Heizen, die Preissteigerungen, die allgemeinen und auch jetzt die Gasumlage werden dazu führen, dass ich und meine Familie ab 2023 circa 3 bis 4 Mal so viel fürs Gas, also fürs Heizen zahlen müssen wie etwa vor einem Jahr. Das ist schon total heftig. Beim Strom ist es ähnlich, wenn auch nicht ganz so krass. Und klar gucken wir, wo wir da sparen können. Beim Thema Heizen sind wir schon recht sparsam, also da ist jetzt wenig Spielraum. Beim Thema Strom denken wir aktuell über ein Balkonkraftwerk nach. Das ist so eine kleine Solaranlage für den Balkon, mit der man dann Strom, also Solarstrom einspeisen kann. Das würde sich mit den jetzigen Preisen nach circa 8 bis 10 Jahren für uns amortisieren. Steigen die Preise weiter, ginge das natürlich schneller. Also das ist ein durchaus ja, lukratives Investment. Was meine klassischen Investments und meine Investmentstrategie angeht, dort bin ich bislang weiter so unterwegs wie bisher, also von meiner Strategie nicht abgewichen. Wenn ich außer der Reihe mal was kaufe, also dann kaufe ich vor allen Dingen Einzelaktien und dort dann bevorzugt Aktien von Unternehmen, die Preise bzw. Preissteigerungen problemlos weitergeben können. Zum Beispiel Microsoft gehört dazu.
Hallo, ich bin Daniela. Wie manche von euch ja vielleicht wissen, bin ich ein großer Reisefan und war vor ein paar Jahren in Simbabwe. Und habe dort mit eigenen Augen gesehen, was so eine krasse Inflation einfach anrichten kann. Damals haben dort die Leute in Schubkarren ihr Geld rumgefahren, um davon noch ein Brot oder so einen kleinen Sack Reis zu kaufen. Ganz aktuell war ich in Sri Lanka. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, war die Inflation gerade bei 130%. Und da haben die Leute wirklich teilweise tagelang angestanden, um Benzin zu bekommen, irgendwelches Essen zu bekommen, was vielleicht irgendwie ein paar Tage später noch wieder teurer ist. Von daher habe ich gesehen, was für eine große Not das auslösen kann, so eine Inflation. Dass es so schlimm in Deutschland kommt, glaube ich jetzt nicht. Aber auch ich merke das beim Einkaufen. Ich habe neulich im Supermarkt einfach wie immer alles gekauft, was ich immer so kaufe und einfach in den Einkaufswagen gelegt, ohne auf die Preise zu achten und war dann an der Kasse sehr erschrocken, was es plötzlich alles insgesamt kostet und achte jetzt einfach ein bisschen mehr drauf. Bei meinen Wocheneinkäufen dass ich vielleicht nicht die allerteuerste Butter nehme oder gucke, ob es vielleicht auch noch ein Angebot bei der einen oder anderen Sache gibt. Genau, ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, mehr kann ich irgendwie fast nicht tun, was das angeht. Bei meinen Finanzentscheidungen habe ich bisher keine Investments gestoppt. Ich mache weiter meine Geldanlage wie bisher in ETFs und in Aktien, möglichst breit gestreut. Aber ich habe jetzt tatsächlich meinen Notgroschen erhöht und habe ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante, habe Geld, was ich eigentlich ursprünglich investieren wollte, jetzt erstmal nicht investiert und warte jetzt gerade erstmal ein bisschen ab, wie sich die Lage entwickelt.
Danke, ihr beiden. Zum Schluss noch die drei Top-Tipps, die Daniela, Astrid und ich gemeinsam gesammelt haben zu dem Thema dieser Folge. Erstens, verhandelt bei eurem Gehalt oder Honorar die Inflation mit. Bringt für das Verhandlungsgespräch Zahlen und Prognosen mit und belegt eurer Führungskraft, dass ihr einen Ausgleich braucht dafür. Und checkt aber vorab, ob ihr wegen dieser Gehaltserhöhung nicht vielleicht in einen höheren Steuersatz kommt und das zusätzliche Geld gleich direkt wieder weg ist. Der zweite Tipp, man kann die gestiegenen Preise als Anlass nehmen, seine Ausgaben mal grundsätzlich zu checken. Vielleicht kann man ja irgendwo ganz ohne Schmerzen sparen, zum Beispiel sinnlose Abos kündigen und dadurch das Geld in andere Investitionen einbringen. Man kann aber auch gucken, ob man Handlungen substituiert, zum Beispiel anstatt dem Auto mal die Bahn oder das Rad nehmen oder auch natürlich bewusster einkaufen und schauen, ob es ein paar Dinge Secondhand gibt. Dritter Tipp, man kann tatsächlich jetzt mal schauen, ob man sich einen kleinen Nebenjob annimmt, um eine weitere Einkommensquelle aufzubauen. Das ist natürlich auch im Sinne der Diversifizierung nicht verkehrt, auch wenn man langfristig sieht. Eventuell kann man das Hobby zum Beruf machen oder wenn man zum Beispiel Sportmarken, Trainerschein machen, Gruppen trainieren oder vielleicht auch mal selbstgebasteltes Videokurse verkaufen, zum Beispiel über Etsy oder andere Programme. Das wären Sachen, die wir euch jetzt an die Hand geben. Und damit war's das auch schon mit der zweiten Podcast-Folge. Wenn ihr uns Anregungen oder Kritik geben wollt, schreibt uns immer. Wir freuen uns total über Feedback. Zum Schluss noch ein Zitat von Margaret Thatcher. Inflation is the parent of unemployment and the unseen robber of those who have been saved. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.